Lebendige Zeugen des lebendigen Evangeliums. Dieses Thema ist uns eingefallen bei der Jahresklausur alle Leiter unserer Gemeinde. Das war ein tiefes Gefühl, ein tiefes Gespür dafür, wo Gott uns hinbewegen möchte. Und dieses Thema soll uns auch bewegen, nicht nur dieses Jahr und nicht plötzlich, dass wir das Thema entdeckt haben, das kommt immer wieder, aber vielleicht dieses Jahr ganz besonders. Uns fällt häufig auf, wenn Menschen verliebt sind. Die Liebe verändert einen Menschen sichtbar. Die Liebe lebt sichtbar. Es gibt sicherlich Momente im Leben von vielen Menschen, vielleicht auch in deinem Leben, oder es gab solche Momente, dass wir uns in jemanden verlieben, den wir auf dem Foto gesehen haben. Ich als Mann habe es nicht erlebt, aber ich mir sagen lassen, das ist so ein typisches weibliches Problem. Vielleicht in ganz jungen Jahren, man verliebt sich in einen Schauspieler und man träumt dann davon, das ist wahrscheinlich zwischen 13 und 14 Jahren, dann geht es dann schnell vorbei. Und diese Art von Verliebtheit ist typisch für unsere jungen Jahre, ist kurzlebig. Also sie ist keine Liebe. Oder so ein Beispiel, gewisse Beziehungen über E-Mails. Hast du das bestimmt erlebt? Du kommunizierst mit einer Person ganz toll und hast den Eindruck, du bist so geliebt, so ganz höflich. Und dann kommt dieses, so eine unmittelbare Begegnung. Und das steht für dich eine völlig andere Person. Ja, wir lieben sehr gerne über Worte und verwalten auch unsere Liebesbeziehungen über Sprüche, Grüße und tolle Bilder. Aber wenn du eine lebendige Person vor dir hast, dann spürst du, Liebe ist was anderes. Nur eine lebendige Person ist in der Lage, uns zu bewegen, uns durch ihre Liebe anzuziehen und, was sehr wichtig ist, uns zu verwandeln. Was hat diese Liebe mit dem christlichen Glauben gemeinsam? Was hat das mit unserem Thema gemeinsam? Liebe und Leben gehören zusammen. Liebe gibt es an sich nicht, als wäre sie ein Gegenstand, den man gefunden hat, oder über den man verfügt. Liebe ist auch kein Getroffensein von Pfeilen eines Amors oder Cupido, so eines halbwüchsigen Knaben aus der römischen Mythologie, der das menschliche Herz mit seinen Pfeilen trifft und Liebe weckt. Das ist manchmal so unsere Vorstellung von Liebe. Liebe lebt aus dem Berührtsein von einer realen, lebendigen Person. Darum lebt Liebe immer unkonkret als Hingabe an eine Person, als Hingabe, als Leidenschaft. Darum war es immer für alle Christen, ganz am Anfang und auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu, war für sie und für ihr Glaubenszeugnis wichtig zu betonen, dass Christus eine historisch lebendige Person war, ist und bleiben wird. Christus existierte im Raum und Zeit. Darum ist es auch für uns, für die Heutigen, sehr, sehr wichtig, mal nach Israel zu reisen oder sich mit dem Volk Israel und mit dem Land Israel zu identifizieren. Nicht nur, um eine Pilgerfahrt zu heiligen Städten zu absolvieren, sondern weil es im Wesen des christlichen Glaubens liegt, Christus als lebendigen Gott mit einer realen Welt in Verbindung zu erleben. Das liegt nicht im Glauben des christlichen Glaubens, an eine Ikone, an eine Erzählung zu glauben. Das war auch das Bekenntnis Christus, der als Mensch geboren wurde, von der Jungfrau Maria. Das ist nicht nur ein Spruch aus der Bibel, das war immer wieder dieses Murmeln, dieses Wiederholen, Christus lebte in der Raum und Zeit. Sonst hat ein Glauben keinen Sinn. Wenn wir einen Spuk glauben, dann macht es keinen Sinn. Dann gehen wir heute alle nach Hause. Aber ich glaube, wir sind heute versammelt, weil wir tatsächlich glauben, dass dieser reale Gott real nicht nur in der Ewigkeit existiert, sondern in unsere Welt hineingetreten war. Und dieses Erleben des lebendigen Gottes, der heute lebt, und lebte damals, das ist das lebendige Zeugnis des lebendigen Evangeliums. Darüber schreibt Johannes im ersten Brief. Und er bringt das Evangelium nicht als Erzählung, sondern er sagt, was vom Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betrachtet haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist tatsächlich erschienen. Wir haben gesehen, bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Das ist kein Hinweis darauf, dass sie irgendwie geträumt haben. Der Glaube der Christen gründet sich im lebendigen Zeugnis. Sie sind gekommen und haben gesagt, wir erzählen euch nicht, was wir gehört haben nur, sondern wir haben es gesehen, wir haben es getastet, wir haben es gerochen, wie Schweiß von Jesus gerochen hat. Wir haben euren Sohn getastet und wir wissen nicht, wie seine Körpermuskulatur war. Wir haben es erlebt, wie er die Menschen geheilt hat. Damit hat der christliche Glauben begonnen. Und für die ersten Christen war es klar, sie erleben ihren Bezug zu Christus nicht abstrakt, über die Sammlung von Geschichten und Erzählungen, sondern weil man Christus gesehen hat, weil man ihn betrachtet hat. Das Wort betrachtet bedeutet, das hat mein Herz berührt. Man war von ihm berührt, man hat ihn körperlich erlebt. Die haben gemeinsam gegessen, sind gemeinsam aufs Klo gegangen. Ja. Ja. Sie haben gemeinsam, glaube ich, im See Genezareth geduscht. Das wollen wir nicht hören. Lieber Jesus ist ein Schein da oben, aber Gott hat sich erleben lassen. Und das liegt in der Natur Gottes, sich erleben zu lassen, ganz nah an uns hinein, an uns heranzutreten. Und man kann nicht sonst ein Bekenntnis ablegen, ich liebe Gott vom ganzen Herzen, wenn das nur abstrakt ist. Wie kannst du dich auf eine Idee verlassen? Wir sagen, ich vertraue Gott, ich vertraue Gott. Und wenn Gott nur eine Idee ist, wie kannst du dich auf eine Idee verlassen? Das funktioniert doch nicht. Wenn wir sagen, ich vertraue auf den, der ihn liebt, dann nur auf der Basis eines Erlebnisses, auf der Basis der Erfahrung. Ich habe die Liebe erfahren, weil diese Liebe von einer lebendigen Person ausgeht. Und die Bestätigung, der Beweis dafür, dass es eine lebendige Erfahrung ist, ist Ausdruck von Johannes, damit eure Freude vollkommen ist. Da ist ein Erlebnis im Spiel. Nicht, dass ihr sagt, dass ihr gewiss seid, dass Jesus für euch gestorben ist, dass ihr euch freut. Und wann freuen wir uns? Wenn wir tatsächlich etwas erlebt haben. Und Johannes schreibt ja, damit eure Freude vollkommen ist. Es muss nicht so irgendwie, ob ich es danach lebe, weiß ich nicht, aber ich bin es. Weil Jesus das gewollt hat und wenn die jetzt alles dafür getan hat, dass ich entweder Christ als lebendiges Zeugen des lebendigen Evangeliums bin, oder gar nicht. Du bist dieses Zeugnis. Und das Wichtigste zum Schluss, wir können diese Leidenschaft, diese Hingabe, dieses aktive Leben als Zeuge Christi aus uns nicht künstlich herauskitzeln. Ich kann hier drohen und schreien oder dich dafür gewinnen und inspirieren, von außen passiert es nicht. Ich kann nur bezeugen, was in der Schrift steht, das habe ich, glaube ich, heute qualitativ gemeint, zumindest hier zwei Bibelstellen genannt. Du kannst sie mitnehmen, alles andere kannst du streichen. Aber du kannst dieses Zeugensein nicht organisieren. Doch Jesus, der Lebendige, hat dir zwei Dinge verheißen. Und diese erste Verheißung habe ich dir vorgelesen, ihr werdet die Kraft aus der Höhe bekommen und werdet meine Jünger sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus verspricht dir diese Kraft. Und dann Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist groß, aber niemand ist da zu ernten. Jesus stellt schon fest, dass seine Leute, die vom Heiligen Geist begabt sind, irgendwie alle verschwunden sind. Die Welt dürstet nach den Arbeitern, die kommen und das Heil ernten, sprich Menschen mit dem Evangelium vertraut machen, aber es ist niemand da. Und da sagt Jesus, betet, dass der Herr die Arbeiter der Ernte sendet. Also zwei Sachen. Frage nach der Kraft aus der Höhe in deinem Leben. Willst du sie haben? Aber nicht, um sie zu haben, sondern die Frage wird sein, willst du tatsächlich Zeuge Christi sein? Wenn das geschieht, dann wird die Kraft des Heiligen Geistes dich überschatten, dich salben. Und die zweite Frage ist, betet. Bete dafür. Das ist in dir nicht vorhanden. Entspann dich. Wenn du denkst, ich bin kein Evangelist, das ist eine ganz normale Ausgangssituation. Sonst würde Jesus nicht sagen, bete, dass Herr die Arbeit der Ernte segnet. Aber deine Verantwortung ist zu sagen, Herr, ich bin es nicht, aber ich will es werden. Ich will es. Und ich glaube, mit diesem Wollen sollen wir das ganze Jahr gehen, dass jeder sich zu Hause damit auseinandersetzt und sagt, habe ich meinen Auftrag als Christ, mein Dasein als Christ verstanden? Kannst du zu Hause vielleicht um diese Haltungsänderung bitten und mit Gott sprechen, Herr, ich habe zutiefst erkannt, dass die Ernte des Heils schon reif ist. Dass die Menschen, die mich umgeben, dass sie nach diesem Heil schreien, aber dass niemand da, der kommt. Ich spreche jetzt nicht, wie soll das geschehen? Ob mit einem Flyer oder durch eine eindrucksvolle oder ausdrucksvolle Lebensweise, weiß ich nicht. Da werden wir vielleicht uns damit befassen im Laufe des Jahres. Aber hier geht es erstmal grundsätzlich um die Haltung. Will ich das? Habe ich richtig verstanden, wer ich bin? Habe ich verstanden, warum ich in diese Gemeinde gehe? Habe ich richtig verstanden, was Jesus von mir will? Das sind Fragen, die ich dir und mir wünsche durchs ganze Jahr, dass wir immer wieder ins Gebet gehen oder ins Gebet dieses Anliegen nehmen und Gott sagen, Gott, ich bin es nicht. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass du es in mir wächst, dass du mich aussendest, dass du mich mit deiner Liebe triffst, dass du mir dieses Leben eines Zeugen hineinhaust. Ich möchte dich als Lebendigen bezeugen. Vielleicht ist es an der Zeit zu fragen, Gott, ich habe dich nie als lebendig erlebt. Deswegen sind wir vielleicht sehr zurückhaltend zum Zeugnis, weil wir innerlich verstehen, eigentlich ist Gott für mich ein Gott der Schrift, aber nicht Gott des Lebens. Habe ich dich, Herr, erlebt? Habe ich dich berührt? Haben meine Augen gesehen? Wo ist der Moment in meinem Leben, der mich tief erschüttert hat? Ein Moment, zu sagen, ab da habe ich angefangen, neu zu leben. Und das ist nicht aus mir, sondern deine Kraft hat mich überschattet. Ich habe plötzlich gespürt, da war eine Explosion. Da war was von außen, was aus mir selber nicht herbeiführen könnte. Vielleicht wäre deine Frage. Jetzt gehen wir in die Anbetungszeit. Wir haben die Anbetungszeit auch deshalb nach hinten gesetzt, weil heute das Abendmahl stattfinden sollte. Ich habe einen Riesenfehler gemacht, ich habe es nicht kommuniziert. Und ich habe es auch geplant, dass ich so eine Überleitung mache zum Abendmahl. Aber vielleicht sage ich das, weil er sehr interessant ist. Ihr könnt schon nach vorne kommen und nicht so tun als, genau. Also, wisst ihr, im Abendmahl, die Voraussetzung vom Abendmahl ist nicht, dass wir das Abendmahl feiern. Alle warten, dass das hier was Sakrales, was Übernatürliches geschieht. Das Abendmahl war früher zur Zeit der ersten Christen ein normales Abendessen. Und das normale Abendessen bestand darin, dass die Christen ihre Gaben gebracht haben. Und diese Gaben bringen war die Voraussetzung für das Abendmahl. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Christen haben verstanden, wir sind geliebt, deshalb lieben wir Gott. Und diese Gaben bringen war ein Ausdruck für die Hingabe. Das heißt, das Abendmahl war das Mahl der Hingabe. Das Abendmahl bestand aus dem, was die Menschen mit sich gebracht haben. Sie haben ihr Herz gebracht. Damals ein Brot zu bringen, war eine schwerwiegende Geschichte. Da war kein Kühlschrank und waren auch keine Gehälter, wir hatten. Essen zu bringen, war etwas von sich hinreißen. Aber die Menschen haben verstanden, Gott hat uns geliebt, Gott ist Hingabe. Und Liebe etwas Gegenseitiges. Liebe lebt davon, dass ich auch liebe. Und so war das Abendmahl auch ein Ausdruck der Hingabe. Sie haben ihre Gaben gebracht. Eigentlich sollte unser Abendmahl nach dem Abendmahl der ersten Gemeinde so aussehen, dass wir die besten Lebensmittel mitbringen. Die Tische decken und sie hinsetzen und essen. Und diese Hingabe hautnah erleben, sagen, so hat Gott uns geliebt, dass wir es schaffen, auch das Wertvollste, das Wichtigste von uns im Herzen wegzureißen und in die Gemeinde zu bringen. Davon haben eigentlich die Armen gelebt. Die Gemeinde hat aus dieser Hingabe eigentlich die Armut des römischen Imperiums umgelenkt, geprägt. Es war nicht Brot und Spiele im Kolosseum, sondern sie haben ihre Armen gepflegt. Warum? Weil sie ihre Hingabe zu Gott gelebt haben. Lass uns beten. Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir das nicht aus uns herbeiführen müssen, deine lebendige Zeugin zu sein. Herr, wir bitten um dein Kommen in unsere Herzen. Wir bitten um die Gabe des Heiligen Geistes, um die Öffnung unserer Augen, um die Berührung unserer Herzen, dass wir es nicht den anderen erzählen, bevor wir selber nicht erlebt haben, was das bedeutet, dich als lebendigen Gott zu erfahren. Herr, mach es in uns fest, dass wir es dich kennenlernen, dass wir für uns davon überzeugt sind, dass du lebst. Herr, wir wollen ehrlich vor dir sein. Wir wollen niemandem erzählen, wie groß du bist, ohne selber zu erleben, wie groß deine Liebe zu uns ist. Wirke du in uns, in unserem Herzen. Wir wollen spüren die Heiligkeit deiner Gegenwart, Heiligkeit, die uns ändert, die uns ehrlich macht. Herr, wir brauchen Umkehr, Bekehrung. Ruf nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Herr, öffne unsere Augen und schenke uns die Perspektive nach außen, dass wir es begreifen, dass es nicht unser Auftrag, uns selber zu pflegen, sondern dass die Welt auf diese Ernte wartet. Wir wollen beten, sende du die Arbeiter aus. Und die erste Arbeiter, die erste Arbeiterin, das bin ich, Herr. Das bist du, der hier sitzt in diesem Raum. Herr, wir wollen dich erheben und in dieser Anbetungszeit bitten, dass du in uns wirkst, dass du in uns arbeitest, dass du uns pflegst, dass du uns erfüllst, ermutigst, inspirierst und diese großartige Perspektive der endzeitlichen Ernte zeigst, dass du uns ermutigst, diese Haltung anzunehmen, für dich zu leben. Du brauchst uns, das ist ein großartiger Ausdruck deiner Liebe. Der allmächtige Gott, der alles kann, zieht sich zurück und nimmt uns an Bord und macht sich abhängig von unserem Zeugnis. Unerklärlich, unlogisch, aber so lebt deine Liebe, Herr.